Israel ist Gottes Zeiger an der Weltenuhr, wurde oft gesagt, weil Gott in die dramatische Geschichte dieses Volkes so oft in besonderer Weise eingegriffen hat. Dieses Volkes, das so oft totgesagt war und das doch bis heute lebt. In unserer Predigtreihe zu Daniel haben wir gelesen, nach menschlichem Ermessen stand die Zukunft schon damals und schon davor und danach immer wieder auf des Messers Schneide. Und auch 835 vor Christus wird der Prophet Daniel eben umgetrieben von dieser Frage, gibt es überhaupt noch eine Zukunft für Israel? Und Gott hat ihm damals geantwortet mit einer der spektakulärsten Prophetien des Alten Testaments überhaupt. Wir haben das am letzten Sonntag ausführlich behandelt. Wenn Sie nicht dabei waren, können Sie das nochmal über unsere Homepage nachhören. Da haben wir gesehen, Gott sagt ihm, alles wird gut. Ich werde mein Reich der Gerechtigkeit bringen. Ich werde alle Verheißungen erfüllen. Ich werde alle Schuld beseitigen. Alles wird gut. Aber es wird eine Weile dauern. Und dann hat Gott sogar eine Zeitangabe gemacht, wann der Messias zum ersten Mal kommen wird. Das ist die Prophetie über die 70 Jahre. Das haben wir letztes Mal behandelt. 538 vor Christus etwa. Und dann etwa 600 Jahre später, da wird ein anderer Jude von der gleichen Sorge umgetrieben, nämlich der Apostel Paulus. Und Paulus stellt wieder die gleiche Frage. Was wird aus der Zukunft Israels? Inzwischen haben sich wichtige Teile von Daniels Prophetie erfüllt, natürlich. Nicht zuletzt diese eine nachprüfbare Zahlenangabe vom Erlass, dass Jerusalem wieder erbaut werden solle, bis zum Kommen des Messias sind 69 Jahre Wochen vergangen. Das ist umgerechnet 483 Jahre. Das kann man zu Paulus Zeiten nachrechnen. Vom Erlass des Artaxerxes 444 vor Christus, dass Israel und Jerusalem und seine Mauern wieder gebaut werden sollen, bis zum Kommen Jesu nach Jerusalem. Das kann Paulus überblicken, das kann er nachrechnen. Nach Daniel ist Gott voll im Zeitplan zur Zeit des Paulus. Und dennoch macht der Apostel sich große Sorgen um die Zukunft seines Volkes. Er sagt in Römer 9, Vers 2, ich habe große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen. Und die Frage ist, warum, Paulus? Was verursacht diesen Schmerz? Was macht dich so traurig? Und wenn man diesen Kontrast sieht, in Kapitel 8 hat Paulus noch gejubelt. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Eine einzige Jubelhymne, Römer 8. Gerade diese letzten 10 Verse bis Vers 39, das müssen Sie mal durchlesen. Und dann plötzlich dieser totale Stimmungswechsel. Paulus sagt, ich habe so eine tiefe Traurigkeit, wenn ich an mein Volk Israel denke, in meinem Herzen. Warum? Weil die überwältigende Mehrheit seiner jüdischen Volksgenossen Gottes Geduld mit Füßen tritt. Darum. Weil die überwältigende Mehrheit seiner Volksgenossen dem lebendigen Gott das Vertrauen verweigert, seine Messias ablehnt, seine Liebe kalt an sich abprallen lässt. Und Paulus leidet damit. Und er sagt sogar in Römer 9, einen Vers später, Römer 9, Vers 3, ich wünschte selbst von Christus verbannt zu sein für meine Brüder. Das muss man sich mal vorstellen. Dann sehen wir auch, wie sehr Paulus sein Volk Israel liebt. Dass er sagt, ich wäre bereit, mein eigenes Heil aufs Spiel zu setzen, wenn sie als Volk dadurch gerettet werden können. Und diese großen Verheißungen, wie wir sie etwa in Ezekiel 34 gehört haben, dann Wirklichkeit werden können. Und in den vorigen Kapiteln hat Paulus nachgewiesen, wie kommt dieses Heil zustande? Das ist ja das große Römerbriefthema. Wie macht Gott alles heil? Wie beseitigt Gott die Schuld? Und es wurde immer wieder deutlich, durch den ganzen Römerbrief hindurch, der einzige Weg ist Christus. Und der Glaube an ihn. Er trägt meine Schuld. Er sorgt dafür, dass die Sünde gesühnt und abgetragen wird. Und wenn ich mich jetzt an ihn wende und klammere und halte und ihn um seinen Heil und seine Vergebung bitte, dann spricht er mich gerecht. Obwohl ich als Mensch noch so viel Sünde an mir habe. Er vergibt mir meine Schuld. Er macht aus mir einen Gerechtgesprochenen, obwohl ich Sünder bin. Das ist das ganze Geheimnis. Christus. Der einzige Weg. Das hat Paulus den ganzen Römerbrief hindurch entfaltet. Und er hat deutlich gemacht, das gilt für alle Menschen. Das ist so wichtig für unsere interreligiöse Debatte in dieser Zeit. Das gilt für alle Menschen, für Juden genauso wie für Heiden. Und wir würden heute sagen, für Moslems genauso wie für Buddhisten und Hindus und Baha'is und Sikhs und sogenannte Atheisten, das gilt für alle. Und in Römer 3, 28 bis 30 hat Paulus das so gesagt, so halten wir nun dafür, also so betonen wir, dass der Mensch gerecht wird, dass vor Gott gerecht gesprochen wird, ohne des Gesetzes Werke, ohne dass er irgendwelche Pflichten erfüllt, allein durch den Glauben. Und dann fragt Paulus, ist Gott allein der Gott der Juden, ist er nicht auch der Gott der Heiden? Gibt es auch der Heiden, sagt er. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Es gibt für alle nur diesen einen Weg. Es gibt keinen Sonderweg für eine spezielle ethnische Gruppe. Und seines, die Juden, das auserwählte Volk Gottes. Und in Römer 10 muss Paulus dann feststellen, und das ist so tragisch. Lesen Sie mal, wie Paulus das in Römer 10 entfaltet. Er muss feststellen, genau diesen Weg hat Israel in seiner Mehrheit abgelehnt. Sie haben den Glauben verweigert. Dann sagt er das nochmal so schön am Beginn von Kapitel 10, Brüder, und mit Brüder meint er seine jüdischen Volksgenossen, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen, den Juden, das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Er sagt, sie sind eifrig, sie versuchen alles Mögliche, ihre Gebote zu halten, ihre 1000 Sonderregelungen zu erfüllen, mit denen sie das Alte Testament mit einem Zaun umgeben wollen, um es ja abzusichern gegen falsche Interpretationen. Sie bemühen sich, sie rackern sich ab, sie versuchen religiöse Pflichten noch zusätzlich einzuführen zu dem, was die Bibel sagt. Sie eifern für Gott, aber sie eifern mit Unverstand, sagt er. Sie haben nicht die richtige Erkenntnis. Und damit macht Paulus deutlich, religiöser Eifer bringt gar nichts, wenn er in die falsche Richtung führt. Wenn sie eine Last in die falsche Richtung tragen, dann bringt das überhaupt nichts. Und das ist die Tragik Israels, sagt Paulus. Sie eifern, aber sie eifern ohne die rechte Erkenntnis. Und am Ende dieses 10. Kapitels im Vers 21 zitiert er dann den Propheten Jesaja. In Römer 10, Vers 21 zitiert er ihn und sagt, was Gott dort sagt, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Das ist die Diagnose, die Paulus seinem Volk Israel in deren Mehrheit ausstellen muss. Wenn der Glaube an den Messias, das ist ja ganz logisch, der einzige Weg ist, und Israel in seiner Mehrheit diesen einzigen Weg verweigert, dann drängt sich diese dramatische Frage auf, gibt es überhaupt noch Hoffnung? Gibt es überhaupt noch Hoffnung für das übrige Volk? Gibt es eine Zukunft für das ethnische Israel? Gibt es eine Chance, dass sich diese großen Verheißungen, Ezekiel 34, Jesaja 59 und auch Jeremia 31, Ezekiel 31 auch schon, Jeremia 36, so viele Verheißungen, Jesaja 27, gibt es eine Chance, dass sich diese Verheißungen überhaupt noch erfüllen? Und Gott hat dem Paulus eine Antwort gegeben. Ganz ähnlich wie dem Daniel 600 Jahre vorher. Gott hat dem Paulus eine Antwort gegeben. Und Paulus teilt uns die Antwort mit in den Versen, die Sie hier vor sich haben. Er sagt in Kapitel 11, Vers 25 ganz deutlich, dass das ein Geheimnis sei, was er hier mitteilen würde. Und wenn im Neuen Testament Geheimnis steht, dann ist damit nicht etwas Esoterisches gemeint, wie das in dem griechischen Umfeld des Paulus war. Also sozusagen eine Geheimbotschaft, die möglicherweise noch auf ekstatischem Wege empfangen oder weitergegeben wird. Sondern Geheimnis, das bedeutet bei Paulus eine neue Offenbarung, die Gott bis dahin nicht aufgedeckt hatte und die er jetzt durch einen Boten uns zukommen lässt. Und so meint Paulus das. Denn er sagt in Vers 25, auf dem Zettel haben Sie diesen Vers, Römer 11, Vers 25, ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Entschuldigung nochmal, mit Brüder meint er nicht in Römer 11 seinen jüdischen Volksgenossen, sondern in Römer 11 meint er mit Brüder die Mitchristen. Muss man deutlich sagen, mit Brüder meint er die Mitchristen. Also, er sagt, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Gott hat mir etwas offenbart. Gott hat mir eine Antwort auf meine brennende Frage gegeben, was denn nun mit Israel wird und ob denn nun seine Verheißung zuverlässig bleibt oder nicht. Und das will ich euch in diesem Kapitel mitteilen. Und so beantwortet Paulus dann, in diesem Kapitel zwei Fragen, die ihn persönlich umgetrieben haben und auf die Gott ihm dann die Antwort geschenkt hat. Die erste Frage betrifft die Gegenwart des Paulus und die zweite Frage die Zukunft des Volkes Israel. Und die erste Frage finden Sie in Kapitel 11, Vers 1. Ich habe das auch extra dick gedruckt, damit das gut hervorsticht. Da sagt Paulus, so frage ich denn nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Angesichts des Unglaubens der Mehrheit meiner jüdischen Volksgenossen. Das ist die erste Frage, die die Gegenwart ist. Hat Gott sein Volk möglicherweise verstoßen? Die Pharisäer, die meisten, die Sadduzäer, die Mehrheit des übrigen Volkes, die alle verweigern Jesus den Glauben. Ja, was ist denn nun? Hat Gott sein Volk verstoßen? Müssen wir das so verstehen? Das ist die Frage, die die Gegenwart des Paulus betrifft. Und dann die zweite Frage, ab Vers 11, betrifft die Zukunft des Volkes. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Man könnte auch sagen, ist Israel als Volk in seiner Gesamtheit für immer verloren? Gibt es für Israel als Volk überhaupt noch eine Chance? Das ist die Frage, die Paulus stellt, die zweite. Und wir wollen jetzt diese beiden Fragen uns kurz miteinander anschauen. Die erste Frage, hat Gott sein Volk zur Zeit verstoßen? Das betrifft also die Gegenwart, das erste Jahrhundert, in dem Paulus lebt. Und die Antwort gibt Paulus in den ersten sechs Versen des 11. Kapitels. Sehen Sie bitte hin. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abraham, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben? Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit, fährt Paulus fort, ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also, hat Gott sein Volk zur Zeit verstoßen? Die Antwort lautet eindeutig nein. Und Paulus bringt als Beweis dafür die Tatsache, dass es auch jetzt schon Juden gibt, die an Jesus Christus als ihren Messias glauben. Er sagt, ich selbst bin der Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Ich selbst komme aus einer jüdischen Familie, aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamins, den nennt er extra nochmal. Und Paulus erinnert dann an Elia, an die Situation, wo Elia denkt, er sei ganz allein als treuer Prophet und Gott sagt, da sind noch 7000 weitere, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Du bist nicht allein, Elia. Und Paulus will damit deutlich machen, Gott hat durch alle Jahrhunderte hindurch Menschen aus seinem jüdischen Volk auch zum Glauben gelangen lassen. Und die Propheten haben dafür einen Begriff geprägt, das ist der gläubige Überrest. Bei Jesaja 10 zum Beispiel taucht das auf in Vers 21, da sagt Gott, ein Rest wird sich bekehren. Ja, der Rest Jakobs zu Gott den Starken. Es wird also immer diesen Rest geben, in dem der Same Abrahams, in dem dieses Volk weiterlebt und in dem Gläubige an Christus das jüdische Volk vor Gott repräsentieren. Also, Paulus sagt, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das seht ihr an mir, das konntet ihr damals an den 7000 Propheten um Elia herum sehen. Und auch zur Zeit des Paulus gibt es das, und auch zu unserer Zeit gibt es das. Es gibt viele Juden, die zum Glauben an Jesus Christus als ihrem Retter durchgebrochen sind. Und einer hat hier auch öfter schon mal gepredigt, der Gottfried Messkämper aus Bremen, ist jüdischer Abstammung. Und so gibt es immer wieder Zeugnisse von Juden, die tief in ihrem Judentum verwurzelt waren und den Weg zu Jesus Christus gefunden haben. Etwa wie Marie Chajos, geboren in Ungarn als Kind jüdischer Eltern. Und noch bevor die Judenverfolgung beginnt, lernt Marie Jesus Christus kennen und betet ihn an als ihren Gott und Herrn. Sie erkennt, er ist der Messias. Und dann mitten im Nazi-Terror erlebt Marie, dass Jesus sie auch durchträgt. Und als dann ihr Volk so schlimm bedrängt und vernichtet wird, kommt sie Jahre später, 1959, nach Deutschland, um deutsche Menschen zu Jesus Christus einzuladen, als Jüdin. Und viele Jahre später, als ihr Mann, der auch Christ geworden war, an Leukämie stirbt, und ihr sagt, Marie, das sollst du wissen, dass ich mit Freuden heimgehe, ich weiß, wohin ich gehe. Da kann sie als Jüdin schreiben, in diesen Minuten erlebte ich, dass Jesus Christus mich die ich ein ganzes Leben lang eine Sklavin der Todesangst gewesen war, davon völlig frei machte. Marie Hayot als ein weiteres Beispiel dieser Menschen, von denen Paulus hier in Römer 11, 1-6 spricht, die diesen gläubigen Überrest ausmachen und an denen man sehen kann, nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Aber dennoch bleibt da diese nagende zweite Frage. Und sie lautet, was wird aus dem Volk als Ganzen? Was wird aus den großen Verheißungen der Zukunft? Ist Gottes Volk für immer verloren? Was ist aus den großen Verheißungen, dass sie in ihr Land zurückkommen werden? Dass es ihnen wohlergehen wird? Dass sie zum Segen noch einmal werden für die ganze Welt? Was ist aus diesen Verheißungen des tausendjährigen Reiches, das Schwerter zu Pflugscharen werden, dass das Kind am Loch der Natter wird spielen können, bei all diesen großen Perspektiven. Ist das, Paulus sagt hier in Vers 11, ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt als Volk Ganzes, damit sie fallen sollten? Und zwar meint er, fallen sollten für immer? Und Sie müssen wissen, auch in der Geschichte der Theologie gab es immer wieder Stimmen, die das so gesehen haben. Und es waren nicht immer die schlechtesten Theologen, die an vielen anderen Stellen sehr wertvolle Erkenntnisse uns vermittelt haben, die auch dieses so mitgeglaubt haben. Und das geht schon ziemlich früh los. Barnabas, ein Jude, schreibt schon sehr früh in seinem Barnabasbrief, dass das Alte Testament von den Juden missverstanden wurde und deshalb hätten sie es für immer eingebüßt. Er schreibt in Barnabas 14, 2. Mose es empfangen, sie aber erwiesen sich nicht als würdig. Wie aber haben wir es empfangen? Mose empfing es als Diener. Der Herr Jesus aber selbst gab es uns, damit wir das Erbvolk sind. Und gemeint war das in dem Sinne, dass die Gemeinde nun an die Stelle Israels tritt und die Verheißungen, die eigentlich Israel gegeben worden waren, auf die Gemeinde übergehen. Das ist auch bekannt als sogenannte Substitutionstheorie. Die Gemeinde substituiert Israel, tritt gewissermaßen als Substitut an deren Stelle. Und auch der Kirchenvater Origenes hat das dann so gelehrt, dass die Juden keinen Anspruch mehr auf die Verheißung des Alten Testaments hatten. So ist es dann zu Augustin weitergegangen. Und Augustin hat dann einige Reformatoren mit dieser Theorie geprägt. Bei Paulus finden sie so etwas nicht. Sondern Paulus widerspricht ihnen. Paulus sagt hier in Römer 11, sind sie denn gestrauchelt als Volk, damit sie fallen sollten? Als gemeint, das sei ferne, sagt er. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie, die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall schon der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr dann, wenn ihre Zahl voll wird? Hier steht eigentlich wörtlich, wie viel mehr dann ihre Fülle. Und man muss verstehen, es ist gar nicht so kompliziert, was Paulus hier meint. Paulus sagt, als Israel den Glauben verweigert, da wendet Gott sich an die Heidenwelt, um durch die Bekehrung der Heiden das Volk Israel gewissermaßen anzustacheln und aufzureißen, dass sie sehen, der Gott des Alten Testaments hat sich sogar den Heiden zugewandt, da wollen wir doch nicht nachstehen und jetzt auch zu ihm kommen. Und Paulus hat das selbst am eigenen Leib erlebt, wie das gelaufen ist, als er mal in Jerusalem gepredigt hat. Und viele Juden ihm zugehört haben, das können Sie in Apostelgeschichte 22 nachlesen, ab Vers 21, da erzählt Paulus von seiner Bekehrung zu Jesus, als Jude vor Juden. Und dann sagt er, und Jesus sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden, als Missionar. Und was passierte, als Paulus sagte, Gott wendet sich mit seinem Evangelium den Heiden zu? Da heißt es, sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort. Also bis Paulus von den Heiden redete, war alles noch okay, konnten sie zuhören und haben vielleicht sogar darüber nachgedacht. Aber als Paulus dann sagte, auf zu den Heiden das Evangelium, was passiert da? Da heißt es, sie aber schrien, sie warfen ihre Kleider ab und wirbelten Staub in die Luft und sprachen hinweg mit diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Also Paulus hat das am eigenen Leibe erfahren, wie gereizt jüdische Zuhörer werden konnten, wenn es hieße, der Gott der Bibel wendet sich den Heiden zu. Und Paulus sagt, das hat Gott auch als eine pädagogische Hilfe für Israel gemacht. Sie sollen gereizt werden zur Eifersucht. Sie sollen gereizt werden dadurch, dass Gott sich den Heiden zuwendet und das soll sie zum Nachdenken bringen und dazu bewegen, dass auch sie sich bekehren. Und darauf nimmt Paulus jetzt Bezug und Paulus sagt, wenn schon ihr Fall, also ihr Unglaube, so positive Auswirkungen hat, nämlich dass Gott das dann zum Anlass genommen hatte, sich jetzt mit dem Evangelium den Heiden zuzuwenden. Gott hätte auch andere Anlässe nehmen können, aber das war eben Gottes Weg, den er gewählt hat. Dann sagt Paulus, wenn schon ihr Fall so positive Auswirkungen hat, dass die Heiden sich bekehren, wie viel mehr dann ihre, und hier müsst ihr eigentlich Wörter übersetzen, ihre Fülle, ihre Vollzahl, damit ist nicht nur gemeint die Anzahl der Juden, die sich bekehren, sondern im Grunde genommen die Erneuerung im großen Stil, die Gott für die Zukunft angekündigt hat. Und Paulus sagt, wenn schon sozusagen ihr Unglaube so positive Auswirkungen hat, wie viel größere positive Auswirkungen wird es erst haben, wenn sie zum Glauben kommen? Wenn sie sich auch in den Dienst von Jesus Christus, ihrem Herrn, stellen, was wird das bedeuten für die Welt und für den Gang der Geschichte? Aber dann fügt er hinzu eine Mahnung an die Heiden. Das haben wir jetzt nicht mit auf unserem Zettel, weil wir heute nicht die Zeit haben, das auszulegen. Aber wir können das mal durchlesen. Wie Paulus dann sagt, du Heide, bilde dir nichts ein. Da ist ein schöner, saftiger Ölbaum und einige von den ursprünglichen Zweigen sind da rausgenommen wegen ihres Unglaubens und du bist gewissermaßen als fremder Ölzweig in diesen Baum reingepfropft. Du hast überhaupt keinen Grund, dich zu überheben wegen irgendetwas oder stolz zu sein oder Überlegenheitsgefühl gegenüber den Juden zu pflegen. Du wirst gerettet allein durch den Glauben. Und wenn die Juden auch zum Glauben an Christus finden, dann werden sie genauso gerettet. Du bist gewissermaßen ein später Zugekommener, du Heidenchrist. Sieh nicht auf die Juden herab, sondern sei dankbar, dass Gott dich da eingepfropft hat in diesen Ölbaum. Und wundere dich nicht, dass Gott auch noch einen Plan hat mit den Zweigen, die eigentlich dafür auch bestimmt worden waren, nämlich die Juden. So, aber jetzt bleibt am Ende eine Frage. Und die Frage lautet, wird es dazu überhaupt kommen? Wird es dazu überhaupt kommen? Oder wird es für immer bei diesem kleinen Rest bleiben durch die Jahrhunderte hindurch, der sich in allen Zeiten bekehrt zu Jesus Christus? Was wird aus den großen Verheißungen für die Gesamtheit des Volkes? Was können wir erwarten? Was hat das zu bedeuten, dass Israel da irgendwann in sein Land zurückkehrte, nachdem alle Welt dachte, das Ende der Juden steht kurz bevor? Ist das nur ein Zufall der Geschichte oder ist das mehr? Und darauf gibt jetzt Paulus die Antwort am Ende, nämlich auf diese zweite Frage, ist das Volk Israels Gesamtheit für immer verloren? Das sehen wir uns jetzt zum Schluss an. Sagt Paulus, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Und jetzt kommt die Erklärung. Da sagt er, Israel ist zum Teil, so wird es verstanden, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, oder bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Also er sagt, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Das heißt, es ist nur ein Teil und zum Teil bedeutet auch zeitlich nicht endgültig. Also zum Teil kann man auch übersetzen als nicht endgültig Verstockung widerfahren. Sondern es muss die Fülle der Heiden eingehen, bis Gott gewissermaßen die Heidenmission zum Ziel gebracht hat. Und was wird dann geschehen? Da heißt es, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so wird ganz Israel gerettet werden. Und nun ruhig die theologische Diskussion über die Frage, was heißt und so. Einige haben gesagt, ja, mit Israel ist hier eigentlich gar nicht das Volk Israel gemeint in diesen Versen, sondern die Gemeinde als das neue Israel. Und dann würde man das so übersetzen, es wird die Fülle der Heiden eingehen und so, nämlich dadurch, dass die Heiden eingehen, wird ganz Israel im Sinne von ganz neues Israel gerettet. Das kann aber nicht sein, wenn man den Zusammenhang, den Kontext dieses Kapitels sich anschaut. Und seien wir ehrlich, wir würden auch nie darauf kommen, wenn wir einfach den Text nur so lesen würden. Dieses und so, das kann man grammatikalisch modal übersetzen im Sinne eines begleitenden Umstandes. So ist es gemeint. Also es wird die Fülle der Heiden eingehen und als Folge davon, als begleitender Umstand, in der Konsequenz dessen kann man auch übersetzen, kein Hutus. Und so wird sich dann Israel, wird ganz Israel zum Glauben kommen, nachdem die Fülle der Heiden eingegangen ist. So ist es hier vom Zusammenhang her gemeint. Es geht um einen begleitenden Umstand als Folge dessen, dass die Fülle der Heiden eingeht. Und wir müssen ganz klar sehen, wenn hier von Israel die Rede ist. Israel, der Begriff kommt in Römer 9 bis 11 insgesamt, neunmal vor und er ist jedes Mal bezogen auf das Volk Israel. Also es ist sogar elfmal kommt er vor. Elfmal und er ist immer ethnisch gemeint. Und von daher wäre es völlig abwegig, wenn jetzt an dieser einen Stelle Israel plötzlich etwas völlig anderes meint, ohne dass das deutlich gesagt und definiert worden wäre. Also Paulus sagt, Israel ist Israel, er meint das Volk Israel. Und wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist und zum Glauben gekommen ist, dann wird sich ganz Israel bekehren. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Und jetzt ist die nächste Frage, die wir klären müssen. Was heißt ganz Israel? Und da muss man deutlich sagen, ganz Israel bedeutet nicht jeder einzelne Jude, der jemals gelebt hat oder der dann lebt. Dieser Ausdruck kann in der jüdischen Sprache nämlich eine Gesamtheit bezeichnen, ohne alle einzelnen Teile. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus der jüdischen Tradition. Im Mishnah-Traktat Sanhedrin, Kapitel 10, Abschnitt 1, gibt es folgende typisch jüdische Formulierung. Da wird gesagt, so hat ganz Israel seinen Anteil im zukünftigen Zeitalter, und dann werden einzelne Namen von einzelnen Israeliten genannt, die nicht dabei sein werden. Und damit ist ganz deutlich, ganz Israel heißt nicht jeder Einzelne, sondern ganz Israel, und dann werden einige genannt, die nicht dabei sein werden. Also, und es gibt auch ähnliche Formulierungen, etwa in 1. Samuel 25,1, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, oder 1. Könige 12, Vers 1, ganz Israel war nach Sichem gekommen. Damit ist immer gemeint, Israel als Gesamtheit, als Volk Ganzes, aber nicht notwendigerweise jeder einzelne Jude. Und so müssen wir es wohl auch hier in Römer 11, Vers 26 verstehen, dass Paulus sagt, und so wird sich dann am Ende die Gesamtheit der Israeliten bekehren. Und das sind auch die alle, von denen Vers 32 spricht. Nachdem die Gesamtheit Israels im Unglauben verhaftet war, mit Ausnahme dieses kleinen Restes, wird sich die dann lebende Gesamtheit Israels am Ende bekehren. So ist das von Paulus hier gemeint. Und jetzt ist die große Frage, wann wird das sein? Und auch darauf kommt Paulus kurz zu sprechen. Sehen Sie in Vers 26 am Ende. Da zitiert Paulus Jesaja 59 und er sagt, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Paulus sagt, aus Zion. Aus Zion wird Gottes Erlöser kommen. Das ist der Messias. Und wenn der Messias kommt, wird sich Israel als Gesamtheit bekehren. Wir erfahren aus den Propheten, was vorher geschehen muss. Und einer, der das besonders beschrieben hat, ist Zacharja. Er schreibt in Kapitel 13, Vers 8 und 9, für diese Endzeit, und es soll in dem ganzen Land geschehen, dass zwei Teile, und damit sind gemeint zwei Teile der Juden, darin ausgerottet werden sollen und untergehen. Das ist die dramatische Zeit, die Zacharja hier beschreibt, während der 70. Jahrwoche, über die wir letzten Sonntag gesprochen haben. Während dieser letzten großen Drangsals- und Bedrückungszeit, durch die das Volk Israel auf dieser Erde hindurch muss. Und davon spricht Zacharja 13 und sagt, es wird dramatisch werden, es wird noch eine letzte große Krise durchschritten werden von diesem Volk und es wird nur der dritte Teil davon übrig bleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Und dieser dritte Teil, der wird in dieser Not dann den Weg zu Christus finden, heißt es dann, und die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören und ich will sagen, es ist mein Volk und sie werden sagen, Jahwe, mein Gott. Und Zacharja 12, also ein Kapitel vorher, beschreibt, was dann geschehen wird. Zacharja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und den Geist des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. So kann man das sinnvoll übersetzen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Sie werden erkennen, es war der Messias, den wir umgebracht haben. Und sie werden den wiederkommenden Messias, den Erlöser, der von Zion kommt, als den Durchbohrten erkennen, sich vor ihm beugen, ihn als ihren Messias anrufen. Und so wird ganz Israel, alle, die dann leben, diese Gesamtheit, die durch diese harte Zeit hindurchgekommen ist, die wird sich zu Christus bekehren und wird dann auch durch Christus erlöst werden. Und daran sehen wir nochmal deutlich, es gibt auch für Israel keinen Sonderweg, der an Jesus Christus vorbeiführt, sondern wenn sie zur Rettung finden werden, dann dadurch, dass sie den wiederkommenden Messias auch als ihren Messias erkennen und sich vor ihm beugen und dadurch gerettet werden, dass sie zum Glauben kommen. Und Paulus macht nochmal deutlich, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und sie so erfüllen wird. Und dann sagt er nämlich in Vers 29, das ist ein ganz wichtiger Satz hier, Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das heißt, Gott kann nicht einfach zurücknehmen, was er Israel an Zusagen gemacht hat. Vorher sagt Paulus in Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar noch Feinde, noch ist die Mehrheit des Volkes, die Gesamtheit des Volkes, feindlich dem Evangelium gesonnen. Und überlegen Sie mal, wie zurzeit in Israel viele messianische Vereinigungen große Schwierigkeiten haben, wenn sie missionieren wollen. Die christliche Mission in Israel ist zurzeit noch schwer behindert. Und viele, viele Israel-Missionare haben mit großen Widerständen zu rechnen. Das muss man an dieser Stelle auch mal deutlich sagen. Und Paulus sagt, sie sind jetzt noch Feinde des Evangeliums in ihrer Mehrheit, um euretwillen. Aber hinsichtlich der Auserwählung, Geliebte um der Väter willen, das heißt, Gott steht zu den Zusagen, die er den Vätern gemacht hat. Und darum liebt Gott Israel, trotz dieser schwierigen empirischen Situation, wenn man so will, trotz dieses aktuellen Unglaubens bei der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Gott steht zu dem, was er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Gott steht zu dem, was er Hesekiel und Jesaja und Jeremia und Amos offenbart hat. Und darum gibt es eine Zukunft für die Gesamtheit dieses Volkes. Und sie wird sich dann erfüllen, wenn Israel in den Wirren der letzten dramatischen Zeit, wenn seine Existenz scheinbar auf dem Spiel stehen wird, wenn sie sich dann zum wiederkommenden Messias bekehren. So macht es Paulus deutlich. Und dann beschließt er dieses 11. Kapitel mit einem Lobpreis der Herrlichkeit und Macht Gottes, der durch die wundersamen Wege der Geschichte hindurch, die uns oft so verborgen sind, doch ganz sicher sein Ziel erreicht. So wollen wir uns diese große Perspektive heute von Paulus zeigen lassen, mit der er uns auch als Christen ein Lebenszeichen und ein Fragezeichen Gottes gibt. Einmal dürfen wir sagen, Israel ist ein Lebenszeichen Gottes, eines der vielen Lebenszeichen Gottes, an dem wir sehen können, wie der lebendige Gott immer wieder in die Geschichte eingreift. Wir können es gewissermaßen nachvollziehen, ohne dass wir groß spekulieren wollten und zu vorschnell irgendwelche Personen oder Ereignisse mit bestimmten biblischen Angaben gleichsetzen wollen. Aber wir sehen, wie Gott handelt. Überlegen Sie mal, schon lange vor der Vertreibung nach Babylonien lässt Gott ankündigen, Israel wird aus dem Land gejagt, sie werden zerstreut in alle Welt, Jerusalem wird zerstört, das Land wird total verödet. So ist es gekommen. Und Gott sagt aber noch etwas anderes. Er sagt, trotzdem wird niemand dieses Volk ausrotten. Trotzdem werden sie zurückkehren. Trotzdem wird Jerusalem wieder aufgebaut. Trotzdem wird dieses öde Land wieder fruchtbar werden. Und so ist es gekommen. Und das Neue Testament setzt dann gewissermaßen noch eine Aussage drauf und verspricht am Ende der Weltzeit, wenn Christus wiederkommt, dann wird das Volk Israel in seinem eigenen Staat Palästina leben. Denn der Messias wird, wie es in Sacharja 14 heißt, auf den Ölberg kommen. Also er wird in sein eigenes Volk zurückkommen, das in seinem eigenen Land lebt. Sagt Sacharja 14 klipp und klar. Und er wird sie sammeln aus aller Herren Länder. Und 70 nach Christus, als der Tempel zerstört wird und die Israeliten den jüdisch-römischen Krieg verlieren, da scheint das nur noch eine Luftblase zu sein, ein leerer Traum. Israel wird schlimmer zerstört als je zuvor, vertrieben in aller Herren Länder. Seit dem 2. Jahrhundert geht es weiter mit den gezielten Judenverfolgungen, Jahrhundert um Jahrhundert. Und es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis es keine Juden mehr gibt. Geschweige denn ein blühendes Land, geschweige denn einen jüdischen Staat. Mark Twain schreibt 1867 nach einer Palästina-Reise folgendes in sein Tagebuch. Da sagt er, es ist ein wüstes Land. Eine Einöde gibt es hier, die von keiner Fantasie mit dem Glanz von Leben geschmückt werden könnte. Wir sahen auf dem ganzen Weg kein einziges menschliches Wesen. Kaum ein Baum oder Strauch tauchte einmal auf. So schreibt es Mark Twain. Er sagt, keine menschliche Fantasie könnte aus dieser Einöde irgendetwas Blühendes machen. Nein, menschliche Fantasie kann es nicht. Aber wohl Gottes Verheißung und Gottes Macht, mit der er eingreift in die Geschichte. Und dann kommt Hitler und lässt mehr als 6 Millionen Juden ermorden. Und die sogenannte Endlösung scheint greifbar nahe. Die Endlösung für Israel. Aber nicht Israel geht unter, sondern die Nazis. Und am 14. Mai 1948 wird in Palästina wieder der Staat Israel ausgerufen. Seitdem hat Israel mindestens 5 Kriege überstanden. Seitdem kehren aus aller Welt Juden in ihre Heimat zurück. Das macht schon Verwaltungsschwierigkeiten an manchen Stellen, wie die Israelis sagen. 1900 Jahre lang erschien dieses Versprechen völlig wirklichkeitsfremd. 1900 Jahre lang war nicht im Entferntesten daran zu denken, dass es so kommen würde. Aber Gott hat Wort gehalten. Und so bleibt Israel Gottes Lebenszeichen, an dem deutlich wird, er kommt dann auch ganz zum Schluss zu diesem großen Ziel, das die Propheten in Aussicht stellen. Das ist das eine. Aber Israel ist für uns nicht nur ein Lebenszeichen, sondern Israel ist für uns Heiden auch ein Fragezeichen. Wer Israels Geschichte sieht, dem stellt Gott persönlich die eine große Frage und die lautet, wie stehst du zu meinem Sohn Jesus Christus? Israels dunkelste Stunde bricht in dem Moment an, als Gott sein eigenes Volk selbst besucht. Gott kommt persönlich nach Palästina, Gott geht durch den Staub der jüdischen Straßen, Gott kommt als Jude auf die Welt in seinem Sohn Jesus Christus. Vorher schickt er die Propheten wie Briefboten und jetzt kommt er selber sichtbar in Jesus. Er bietet sich an und da passiert das Schreckliche. Die meisten Juden lehnen Jesus ab, weil er nicht in ihr Konzept passt, weil er nicht in ihre Vorstellungswelt passt. Sie bestreiten, dass er der Sohn Gottes ist. Sie verurteilen ihn zur Todesstrafe. Sie verhöhnen ihn als Gotteslästerer. Und so wird dieses Volk, das bis heute als Volk Jesus Christus ablehnt, zum lebendigen Fragezeichen an uns. Und die Frage, die uns aus der Geschichte dieses Volkes entgegenleuchtet, lautet ganz einfach, wie stehst du zu Jesus Christus? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er der Messias ist, den du brauchst? Es geht nicht darum, ob du Jesus sympathisch oder unsympathisch findest. Es geht nicht darum, ob sie Jesus für geschichtlich bedeutsam oder weniger wichtig halten. Sondern es geht präzise um die Frage, ob sie glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Ob sie ihm das abnehmen, dass er Gott ist. Daran entscheidet sich das Schicksal jedes einzelnen Juden. Und daran entscheidet sich auch das Schicksal jedes einzelnen Heiden. Und das ist für uns so wichtig, gerade in dieser Zeit, ich sagte es schon, wo der sogenannte Dialog der Religionen immer stärker in den Mittelpunkt rückt, wo es um die Frage geht, darf man überhaupt unter Juden missionieren? Die ersten Judenmissionare waren Jesus und die Apostel. Wo es um die Frage geht, dürfen wir wirklich von der Heiligen Schrift her, dass wir deutlich sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist und dass wer über ihn nicht den Weg in den Himmel findet, dass der ohne ihn nur den Weg in die Hölle gehen muss. Dürfen wir das so sagen? Wir müssen es sagen, weil Gottes Wort uns dazu verpflichtet und auffordert. Und die Geschichte des Volkes Israel ist in dem Sinne ein großes Fragezeichen, weil sie uns sagt, glaubst du dem Herrn Jesus Christus? Er ist der Nabel der Welt. Er ist das Schicksal der ganzen Geschichte und deines Lebens. Wer den Sohn hat, hat alles. Wer den Sohn nicht hat, der hat nichts. Und so schließe ich mit einer Begebenheit, die sich vor einigen Jahren in Amerika zugetragen hat, als der Konflikt in Vietnam noch andauerte, zog der Sohn eines Vaters in den Krieg, wie so viele Söhne eines Vaters, und dann starb er. Er kam um und einen Monat später, kurz vor Weihnachten, klopfte es an der Tür. Ein junger Mann stand dort, ein Kamerad, dieses Soldat, mit einem großen Paket in der Hand. Und er schenkte das Paket diesem Vater und sagte, Sie kennen mich nicht, aber ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben gab. Er rettete viele Leben an jedem Tag. Und dann traf ihn eine Kugel so ins Herz, dass er sofort tot war. Und Ihr Sohn hat oft von Ihrer Liebe zur Kunst erzählt. Und ich bin kein großer Maler, aber ich habe versucht, das Bild Ihres Sohnes zu malen, als Dank und Andenken. Und ich wollte es Ihnen gerne schenken, dieses Porträt Ihres Sohnes. Der Vater hat das ganz gerührt ausgepackt und hat dann, obwohl er ein großer Kunstsammler war und ganz wertvolle Schätze in seinem Besitz waren, hat es an eine ganz zentrale Stelle gehängt. Und wenn Besucher kamen, hat er sie immer wieder vor das Bild dieses Sohnes geführt, das ihm so unendlich viel bedeutete. Einige Zeit danach ist auch der Vater gestorben und er hatte in seinem Testament angeordnet, dass nun eine große Auktion stattfinden sollte, in der es gehen würde um seinen ganzen Bilderreichtum. Viele einflussreiche Leute der Region waren versammelt, sie wussten, da gab es viel zu holen, berühmte Gemälde teilweise, und sie wollten mitbieten, um möglicherweise etwas davon sich in ihr eigenes Haus zu hängen. Und dann begann die Auktion und da stand auf der Bühne, neben all den anderen kostbaren Gemälden, auf das Bild des Sohnes. Und der Auktionär eröffnete die Versteigerung, schlug mit dem Hammer drauf und sagte, wir beginnen mit der Versteigerung des Bildes des Sohnes, des Erblassers. Und es gab schon eine gewisse Unruhe in dem Saal, wir wollen jetzt zu den richtigen Bildern kommen, was soll es mit diesem Bild? Aber der Auktionator bestand darauf, weil er sagte, so ist es testamentarisch verfügt. Und keiner meldete sich, keiner wollte dieses Bild des Sohnes haben. Da kam schließlich aus der hinteren Ecke des Raumes die Stimme des langjährigen Gärtners, der mit diesem alten Herrn und mit seinem Sohn immer besonders verbunden war, der ihn besonders geliebt hatte, der aber auch nicht viel Geld hatte. Und er sagte, ich kann $10 bieten für dieses Bild, mehr nicht. Und die Auktion ging weiter und sagte, $10, wer bietet mehr? Und es fand sich keiner, der mehr bot. Schließlich ging das Bild an diesen Gärtner. Und die Menge wurde ärgerlich und sagte, jetzt wollen wir mal weitermachen. Und schon wieder schüttelte der Leiter der Auktion den Kopf und sagte, es tut mir leid, die Auktion ist beendet. Ein Raunen ging durch den Saal, Empörung. Aber was passiert mit den anderen Bildern, fragten die Leute. Da zeigte der Auktionator das Testament und sagte, es tut mir leid, als ich gerufen wurde, diese Auktion zu veranstalten, wurde mir eine geheime Bedingung aus dem Testament mitgeteilt. Es war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt, die Bedingung weiterzusagen, aber sie lautet so. Versteigert werden darf nur das Bild des Sohnes. Wer dieses Bild kauft, dem das Bild des Sohnes wert genug ist, es zu kaufen, der wird all die anderen Bilder besitzen dürfen. Und das ist die Botschaft, die aus dieser Begebenheit hervorgeht. Der Vater schenkt alles durch den Sohn. Das ist der Weg Gottes. Das ist der Weg Gottes mit Israel. Das ist der Weg Gottes mit uns. Bis in diese Tage hinein. Und die Menschen sagen, was wollen wir mit dem Sohn? Wir haben andere ideologische Gebäude, die wir bauen. Wir haben andere Führer, andere esoterische Wege, denen wir nachgehen und von denen wir uns mehr Spiritualität und mehr Hoffnung und Hilfe erhoffen. Und der Vater sagt, es ist der Sohn. An dem Sohn entscheidet sich alles. Auch dein Leben. Der Vater schenkt alles durch den Sohn. Und er will es auch dir schenken.